Wir fahren weiter. Also, der Knecht in Vertretung von Isaak ist durch Gebet gekennzeichnet. Und in diesem Gebet spricht er ganz persönlich zum Herrn. Und er bittet um ein Mittel, um zu erkennen, was der Weg Gottes ist. Und es war ihm klar, jetzt ist gerade die Abendzeit, jetzt kommen dann die Mädchen aus der Stadt Nahor heraus, um Wasser zu schöpfen. Und er sagt zu Gott, wenn ich dann einem Mädchen, einer jungen Frau, sage, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und wenn die dann von sich aus noch sagt, ja, und auch deinen Kamelen werde ich schöpfen, dass das die richtige ist. Nun, die Tatsache, wenn er sagen würde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und dieses Mädchen dann sagt, ja, bitte, hier, das macht schon mal klar, dass das ein nettes Mädchen sein wird. Aber nette Mädchen gibt es ganz viele. Also so klar ist es ja dann noch nicht. Und darum fügt er hinzu, und wenn sie dann noch sagt, und von sich aus, nicht als Bitte, ja? Man kann ja Leute mit Bitten zu etwas zwingen, was sie eigentlich nie machen würden, aber aus Nettigkeit machen sie das. Aber wenn sie von sich aus sagt, und deine Kamele auch noch. Und das war natürlich eine Hammerbitte. Wie viele Kamele hat er? 10. Wie viel trinkt ein Kamel, das jetzt gerade auf der Reise war und jetzt müde eben ans Ziel kommt, auf die Knie geht? 100 Liter. Das sind 1000 Liter. Und wenn da eine Schöpferin kommt mit einem 10-Liter-Krug, ist ja schon allerhand, ja? Ja, dann schöpft die, dann geht die 100-mal. 100-mal mit dem 10-Liter-Krug. Und das von sich aus, einem Fremden. Also das muss schon eine ganz spezielle Dame sein. Ja, und das bittet er so mutig. Wir finden eine solche Bitte nie mehr in der Bibel im Zusammenhang mit einer Brautwerbung. Das ist speziell, aber es war für ihn ganz persönlich klar, das kann ich vor dem Herrn bitten und das soll mir eine Hilfe sein, um zu erkennen. Und dann geschieht's. Er wusste jetzt, die kommen jetzt raus, ja? Und Vers 15, und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus, die Betuel geboren war, dem Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams, mit ihrem Krug auf ihrer Schulter. Die kommt offensichtlich als Nummer 1 raus. Man muss sich mal vorstellen, was war vorher in der Familie? Ich meine, dieses Wasserschöpfen jeden Abend, das war nicht unbedingt gerade eine ganz tolle Sache, ja? Und ich weiß, es gibt manche Mädchen, die sind schön, aber sobald man von Arbeit spricht, sind sie nirgends mehr. Und ja, und aber die mussten ja gehen, aber man kann sich vorstellen, die manche haben sich gedrückt, ja, ein bisschen später, aber nicht gerade sofort, ja, ich gehe gleich und so, ja. Nummer 1 ist Rebekka. Das sagt auch schon mal was aus, ja. Übrigens wird hier gesagt, sie stammt ab eben von Betuel und das war der Sohn von Nahor. Nahor war ein Bruder Abrahams. Und der hatte einen Sohn, der hieß Betuel. Das war also der Vetter, der Cousin von Isaak. Und der hatte eine Tochter, Rebekka. Also Rebekka war die Tochter des Cousins. Nicht wahr? Auch in unserem Gesetz ist es statthaft, dass man in diesem Verwandtschaftsgrad heiraten kann. Cousin geht. Es wird allerdings empfohlen, einen Gentest zu machen, weil unsere Gene sind natürlich durch die Jahrtausende schon etwas beschädigt. Und wenn man eben so eine gewisse Verwandtschaft aufweist, können die gleichen Schäden vorhanden sein und dann verdoppeln sie sich. Und dann kann es eben bei den Kindern dann zum Ausbruch kommen. Während es bei den Trägern noch nicht zum Ausbruch kommt mit einer Krankheit oder einem Schaden. Ja, und jetzt ist natürlich hier noch zu beachten, das ist eine Generationenverschiebung gegenüber Isaak. Aber Isaak war ja ein Wunderkind. Also Abraham wurde 100 Jahre alt, darum gab es natürlich da auch eine zeitliche Verschiebung der Generation und so passt das dann wieder. Ja, dass Rebekka ihm entsprechend war, auch was das Alter anbetrifft. Das nur so kurz, aber ist schön, der hatte gar noch nicht fertig gebetet und die kommt schon. Ja, es ist wie Jesaja 65, Vers 24, schlagen wir mal auf. Einfach fantastisch, diese Gebetserhörung. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Das erlebte Gott. Und dann wird sie weiter beschrieben, mit ihrem Krug auf ihrer Schulter und dann Vers 16. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen oder von Gestalt. Eine Jungfrau. Und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. So, jetzt hat sie ihre Arbeit gemacht. Aber jetzt kommt der Fremde. Und der Knecht lief ihr entgegen. Also laufen heißt eben im Hochdeutschen, was wir im Schweizerdeutschen mit rennen ausdrücken. Die Schweizer verstehen das oft nicht richtig. Lief heißt wirklich, dass er eilte. Nicht einfach so hinspazierte. Er rennt zu diesem Mädchen hin, entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Merkt man, bescheiden sagt er ein wenig. Und sie sprach, trinke mein Herr. Und schnell ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herab und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie. Also, merkt man erkennt den Charakter. Und das ist eben wichtig, dass man beobachtet, sieht, wie jemand ist, wie jemand lebt. Das ist eben bei diesem Datingabend, wo beide aufgepusht sind, ist das nicht gleich. Am besten in der Familie jemanden kennenzulernen. Und dann sieht man, wie sie oder wie er sich der Mutter gegenüber verhält. Und man kann ziemlich sicher sein, dass das sehr viel Aufschlüsse gibt, wie er dann einmal mit der Ehefrau sein wird. Wenn er mit der Mutter nicht anständig ist, muss man nicht meinen, dass er dann unbedingt anständig ist mit der Ehefrau. Und auch umgekehrt. Und eben dieses Beobachten oder auch in der Gemeinde, da wo Gottes Wort verkündigt wird, so lernt man jemanden kennen. Auf Facebook, das ist ja alles aufgepusht. Das ist ja nicht die Realität. Das ist ja alles so, wie man gerne sein möchte, ja? Aber man muss eben sich kennenlernen, wie man wirklich ist. Und zwar eben in der natürlichen Umgebung. Hier, bei der Arbeit, am Wasserbrunnen. Wie war das bei Ruth und Boas? Im Buch Ruth auch eine wunderbare Liebesgeschichte, die auch wieder verdeutlicht, wie sind die Grundsätze Gottes. Bei allem Speziellen, das es auch dort gibt. Boas hat sie beim Arbeiten beobachtet. Er hat gesehen, wie sie arbeitet, was sie tut, wie sie sich dem anderen Geschlecht gegenüber verhält. Er sagt dann ihr, du bist den Jungs nicht nachgegangen. Und alle sagen, dass du eine tüchtige Frau bist. Eine Eshet Chayil. Ein wunderbarer Ausdruck. Oft in Israel sieht man das so an der Wand, ganz schön, mit schönen Schrift, Eshet Chayil, und dann kommt, ja, alle Verse aus Sprüche 31, ab Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Und tüchtig meint wirklich tugendhaft, eben gottgemäß, geistlich, Gott hingegeben, treu, das ist alles da drin enthalten. Und das war bei Ruth, aber wo hat er sie beobachtet? Bei der Arbeit. Und da kann er auch so zuschauen, schnell. Und sie gibt nicht einfach das, was er sagt, ein wenig, sondern bis er genug getrunken hat. Und tatsächlich, da geht es ja weiter. Vers 19. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will auch für deine Kamele schöpfen. Dieses Wort auch. Das war ja das Gebet. Aber das unerhörte Gebet, das unwahrscheinliche Gebet, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Nicht nur ein bisschen, dass sie was gehabt haben, sondern wirklich die 100 Liter pro Kamel. Und sie eilte, das ist wirklich rennen. Hebräisch Larutz ist wirklich das Wort für schnell, eilen. Das zeigt einfach etwas von dem Charakter dieser Frau. Und sie eilte und goss ihren Krug in die Tränke aus und lief wieder zum Brunnen, um zu schöpfen. Und sie schöpfte für alle seine Kamele. Und jetzt nichts wie los. Nein, gar nicht. Vers 21. Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob der Herr zu seiner Reise Gelingen gegeben habe oder nicht. Dreimal wird in diesem Kapitel über Gelingen, es wird auch übersetzt mit Glück, aber es ist nicht einfach Glück mit Zufall, sondern Gelingen. Gelingen, dass der Herr gibt. Also, er beobachtet, staunt, aber er sagt nichts. Er schießt nicht rein. Ja, hast du die Gebetserhörung erlebt und hast eine Bestätigung? Aber das reicht ihm nicht. Alles andere muss auch noch übereinstimmen. Also diese Ehe ist nicht einfach jetzt auf dieser Gebetserhörung aufgebaut. Das wäre zu bröckelig, vor allem dann, wenn sie mal schwierig wird. Ja, oder eher. Ja, aber das gibt's, ja. Und eben, es muss solide sein. Und er schießt nicht rein, sondern er schaut zu. Und wie ist das? Jahre später, Isaac und Rebekka bekamen Zwillinge, Esau und Jakob. Und Jakob betrügt seinen Vater brutal. Also wirklich brutal. Und dann muss er fliehen, weil sein Bruder ihn umbringen möchte. Also die Sache ist dramatisch. Und dieser Jakob flieht aus dem verheißenen Land weg nach Haran, zu den Verwandten, zu den gleichen Leuten wie da. Merkt man die Parallele? Aber da geht nicht ein Knecht, da geht er selber. Und Abraham hat eben genau verhindert, dass Isaak diese Reise nicht macht, sondern ein Knecht. Warum? Ja, das Risiko wäre gewesen, dass Isaak dort bleibt. Wenigstens wie Jakob dann 20 Jahre. 20 Jahre hat er das Land der Verheißung verlassen, wegen Sünde in seinem Leben. Er hat brutal den Vater reingelegt, aber die Sache nicht geordnet. Sein Name Jakob heißt ja Betrüger. Es war ein Betrüger. Und er musste fliehen. Er verlor das Land der Verheißung für 20 Jahre. Und da kommt er da an den Ort, bei den Verwandten. Und wo kommt er hin? 1. Mose 29. Er kommt zum Brunnen. Das ist doch der Hammer. die Parallele. 29,2. Und er sah und siehe ein Brunnen auf dem Feld, und siehe drei Schafherden lagerten dort an ihm, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden. Und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und erst wenn dann alle Herden am Abend da waren, hat man den Stein weggenommen. Aber dann trifft Jakob dort Leute beim Brunnen. Und Jakob sprach zu ihnen: Meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sprachen: Wir sind von Haran. Da sprach er zu ihnen: Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Laban ist der Bruder von Rebekka. Das war jetzt sein Onkel. Kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Und sie sprachen: Wir kennen ihn. Und er sprach zu ihnen: Geht es ihm gut? Und sie sprachen: Es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Er ist am Brunnen, genau gleich. Aber er spricht nicht mit Gott, sondern spricht eben mit welchen Menschen. Und dann, wer kommt als Erster? Rahel. Ja, das war wie Rebekka. Aber es hat nichts mit Gebeterhörung zu tun, ja? Und dann geht es da weiter. Da sprach er: Siehe, es ist noch hoch am Tag. Es war nicht um die Abendzeit, wie bei dem Knecht. Es ist noch hoch am Tag, es ist nicht die Zeit, das Vieh zusammenzutreiben. Drängt die Schafe und geht hin, weidet sie. Und sie sprachen: Wir können nicht, bis alle Herden zusammengetrieben sind, dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Also es war noch nicht die Zeit für das Schöpfen. Aber Jakob ist der anderer Ansicht. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen. Redete er mit ihnen, nicht mit Gott. Aber wirklich, er war noch am Reden mit den Menschen und dann kommt Rahel. Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Ja, ein schöner Beruf. Und ist ein alttestamentlich wunderbares Bild, zum Beispiel für Sonntagsschullehrerinnen. Die müssen sich sehen als Rahel, die Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Er sieht sie, noch bevor er gebetet hat. Wir lesen nichts von Gebet bei ihm. Und das hat immer seine Bedeutung, weil die biblischen Geschichten, habe ich gesagt, die machen aus 1. Mose 24 nicht ein dickes Buch, sondern das ist eine Erzählung wie eine Strichzeichnung. Und darum ist in den biblischen Geschichten das, was steht, von Bedeutung. Man muss sich fragen, warum steht das? Warum in der parallelen Geschichte steht das nicht? Ja, diese Unterschiede, die sind bewusst von dem Heiligen Geist so inspiriert, damit man auf die richtige Fährte kommt bei der Auslegung. Also sehen wir diese Parallelen. Brunnen, sie kommt raus, während er noch redet, aber mit den Menschen, nicht mit Gott. Und dann heißt es, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und ertränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Also völlig gegen die Sitten, macht er den Stein weg, da am Tag, und sagt so: Rahel, ich bin der Held, du kannst trinken, auch jetzt. Und dann, nächster Punkt, und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Der hat sie gesehen und das hat ihn umgehauen. Und schon umarmt er sie und küsst sie. Und nachher steht, küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Der war so emotional, also wirklich umgeworfen. Und dann Vers 12, und Jakob teilte Rahel mit, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas wäre. Und sie lief und berichtete es ihrem Vater. Es geschah, als Laban die Nachricht über Jakob, den Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Das geht ja so wie bei dem Knecht. Da kommt nämlich nachher, wie wir gleich sehen werden, auch Laban raus. Lädt ihn auch ein, ja? Und es gibt da Familienzusammenkunft. Aber eben, kaum hat er sie gesehen, küsst er sie und dann erklärt er, wer er ist. Also die Rahel war emotional völlig überfordert. Das geht natürlich gar nicht. Das ist so anders. Der Knecht schweigt, schaut zu und will wirklich sich vergewissern, ist das der Weg oder nicht. Und er schießt rein. Ohne Gebet. Aber das hat seine Bedeutung, diese Parallelen. Solche Parallelen hat man noch mehr in 1. Mose. Ja, man muss wirklich das erste Buch Mose so lesen. Plötzlich sieht man Wunder in deinem Gesetz. Ja, wie Psalm 119 das beschreibt. Ja, also er schießt rein und überfordert und dann kommt alles schief raus. Natürlich wäre Rahel die Richtige gewesen, aber zuerst kriegt er die Lea. Und dann heiratet er noch die Mägde. Am Schluss haben wir eine Polygamie und eine Familie voll Streit. Eine Katastrophe. Und 10 Brüder, die hassen den 11. Bruder und verkaufen ihn dann bei Gelegenheit nach Ägypten als Sklave. Was ist das für eine Familie? Aber das hat alles schon ein bisschen früher angefangen. Vater dreckig reinlegen und dann fliehen und dann auf eigene Faust das Heiraten arrangieren. Aber das ist umwerfend, diese Parallelen bzw. diese Gegensätze. Ja, gehen wir also zum Gegensatz zurück. Vers 21, beobachten. Schweigen ist wichtig, nicht reinschießen. 22, Vers 22, und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, ein Beka sein Gewicht, und 2 Spangen für ihre Arme, 10 Schekel Gold, das sind 100 Gramm Gold. Nicht schlecht, oder? Schönes Geschenk für diese Arbeit. 100 Mal etwa, ja, so geschätzt. Also, das zeigt, der Herr bleibt nichts schuldig, wenn wir das für ihn tun, aus Liebe. Und so heißt es auch in Epheser 3, Vers 20, ich möchte das in diesem Zusammenhang vorlesen. Also 3, Vers 20 und 21, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Gott gibt über die Maßen mehr als was wir erbitten. Und die hätte das auch nicht erwartet, dass sie nachher solche Goldgeschenke bekommt. Und dann geht's weiter. Und er sprach, wessen Tochter bist du? Sag es mir doch. Ja, Jakob sagt einfach, ich bin übrigens der und der. Ja? Er fragt, wer bist du? Und dann lesen wir weiter. Und sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie Nahor geboren hat. Und sie sprach zu ihm, sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge. Auch Raum zum Übernachten. Kann man sich vorstellen, der muss ein Schauder dem Rücken runtergegangen sein bei diesem Mann. Das ist ja genau die Familie von Abraham. Und Abraham hat gesagt, ich soll zu der Verwandtschaft gehen. Also ein Volltreffer. Und Abraham wusste, dass es dieses Wesen gab, diese Rebekka. Wir müssen zurückgehen. In Kapitel 22, da haben wir ja die Darbringung Isaaks. Im Land Moria. Aber dann, gleich danach, an dieses Ereignis, in Vers 20 von Kapitel 22 lesen wir, und es geschah nach diesen Dingen, da wurde Abraham berichtet, siehe Milka, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren. Uz, sein Erstgeborenen, und Buz, sein Bruder, und Kemuel, den Vater Arams, und Keset, und Hasso, und Pildasch und Jedlaf und Betuel. Lauter Jungs, ja? Und dann heißt es, und Betuel zeugte Rebekka. Diese 8 gebar Milka dem Nahor, dem Bruder Abrahams. Und seine Nebenfrau, oh traurig. Also dieser Betuel hatte 2 Frauen. Aber eben, wie gesagt, die Rebekka stammt ab von der Milka. Diese acht gebar Milka dem Nahor, dem Bruder Abrahams, und seine Nebenfrau mit Namen Ruma, auch sie gebar Tebach und Gacham und Dachasch und Maaka. Auch wieder ein paar Jungs. Das einzige Mädchen, Rebekka. Und das wurde Abraham berichtet. Der wusste also, es gibt dort eine in der Verwandtschaft. Jetzt geht der Knecht hin und wer kommt raus? Rebekka. Alles ein Volltreffer. Das ist unglaublich. Der muss geschaudert haben. Und dann sagt die noch von sich aus, sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Raum zum Übernachten. Also er kann kommen mit den 10 Kamelen. Und übrigens hat er noch einige Begleiter dabei, werden wir gleich noch sehen. Und sie offeriert, das ist Hebräer 13, Vers 2, nach Gastfreundschaft trachtet. Das heißt also nicht, dass man sich selber einlädt. Ja, das muss man nicht falsch verstehen. Nach Gastfreundschaft trachtet, sondern das sind die Leute laden ein. Aber sehen wir, eine dieser christlichen wichtigen Eigenschaften nach Hebräer 13 sehen wir gerade bei dieser Rebekka. Sie ist gastfreundschaftlich, flink, hilfsbereit, also bis zum geht nicht mehr, ja? Und wie reagiert der Mann? Vers 26, da verneigte sich der Mann und warf sich nieder vor dem Herrn und sprach. Jetzt beginnt er anzubeten, nachdem er gesehen hat, wie Gott alles geführt hat. Das führt ihn zum Dank. Der fällt gleich da vor Ort nieder und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelassen hat, ihn meinen Herrn. Mich hat der Herr auf den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geleitet. Göttliche Leitung. Gott wird seinen Engel senden. Und da sieht er, geleitet. Vers 28, und das Mädchen lief und berichtete diese Dinge dem Haus ihrer Mutter. Also es ist wirklich wieder laufen im Sinn von eilen, rennen. Die hat schon einen drauf. Jetzt hat sie da tausend und mehr Liter geschöpft und jetzt rennt die noch nach Hause. Und zwar eben, weil es jetzt geht um Gastfreundschaft. Sie lässt ihn dort stehen, alt, und dann geht sie zum Haus ihrer Mutter. Warum nicht zum Vater? Ja, das ist das Traurige. Die Polygamie ist von Anfang an nicht Gottes Wille gewesen. Der erste, der eine zweite Frau genommen hat, ist dieser gottlose, böse Lamech, ein Mörder in 1. Mose 4. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der anderen Zilla. Das ist das erste Mal Polygamie in der Bibel. Und dann finden wir es eben so traurig bei Abraham. In einem Glaubenstief. Er glaubte nicht, dass Gott seine Verheißung, so wie es wörtlich gesagt war, tun würde. Und dann dachte er, wir machen einen kulturellen Trick. Was in der heidnischen Kultur damals möglich war. Eine zweite Frau und das Kind wird dann Sarah zugerechnet. Und dann hat Gott 13 Jahre nicht mehr mit Abraham gesprochen. Funkstille. Völlig. Also wenn Gott nicht mehr spricht, das ist schrecklich. Muss man sich vorstellen, wie einer, der Bibel liest am Morgen und es sagt ihm nichts. Das kann es ja geben. Aber am nächsten Morgen wieder. Und das ganze Jahr. Und das 13 Jahre. Gott spricht nicht. Das hat Abraham so erlebt. Und jetzt haben wir hier noch ein Beispiel. Und natürlich, dann, wenn er zwei Frauen hat, dann hat eben die Mutter von Rebekka ein spezielles Haus gehabt für sich. Da auf dem Grundstück. Und Rebekka hat natürlich eine Beziehung ganz stark zur Mutter und nicht so zum Vater. Das ist klar, das macht natürlich auch ein Problem gegenüber der Beziehung zu den Kindern. Ja, das erinnert an Patchwork. Das hat natürlich schon Einfluss auf die Beziehungen Ja, und die Qualität der Beziehungen. Ja, aber das einfach so nebenbei. Vers 29, und Rebekka hatte einen Bruder, sein Name war Laban. Und Laban lief zu dem Mann hinaus zur Quelle. Oh, jetzt kommt Laban. Genauso wie in 1. Mose 29 später, ja? Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Armen seiner Schwester. Oh, der hat das Gold gesehen. Und wir wissen aus der späteren Geschichte mit Laban, das war ein gieriger Mann. Und er hat jahrelang versucht, Jakob reinzulegen und immer wieder den Handel zu ändern, damit er möglichst Gewinn hat und nicht Jakob. Aber Gott hat es anders geführt. Und schon traurig, der kommt da raus, sieht den Ring und die Spangen an den Armen seiner Schwester. Und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, die sprach, so hat der Mann zu mir geredet. Da kam er zu dem Mann und siehe, er stand bei den Kamelen an der Quelle. Er ist immer noch draußen vor der Stadt geblieben. Und er sprach, komm herein, Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? So ein toller Mann, sieht, er hatte noch mehr Gepäck da auf den Kamelen. Ja, das ist auch eine Art von Gastfreundschaft, ja? Wenn man sieht, das bringt was, ja? Und dann sagt er, denn ich habe das Haus aufgeräumt und für die Kamele ist Platz. Das war ja nicht anders früher als jetzt. Ja, wer will Besuch, wenn das Haus nicht aufgeräumt ist? Und er kann sagen, das Haus ist aufgeräumt. Also ideal, wir können Gäste empfangen. Ja, das ist ja immer so ein Kampf zwischen Chaos und Aufräumen und dann Gäste oder eben nicht Gäste. Und wenn man dann eben doch Gäste nimmt, dann hört man später, die haben aber ein Chaos. Ja gut, die hätten das Chaos auch wegmachen können, aber dann hätten sie dann niemanden eingeladen. Ja gut, aber er kann sagen, das Haus ist aufgeräumt und für die Kamele ist Platz. Also das war schon eine vermögende Familie. Was auffällt ist, wer kommt raus? Laban, der Bruder. Warum nicht der Vater? Betuel? Wir werden sehen, Betuel ist nicht so beweglich. Wir können nicht sagen, er war krank oder er war. Aber jedenfalls leiten wir ab, Betuel spielt eine Rolle ganz im Hintergrund und er bewegt sich nicht. Ja? Ja, das ist auch ein Hinweis auf Nöte in dieser Familie. Und der Mann kam in das Haus und man sattelte die Kamele ab und gab den Kamelen Stroh und Futter, auch Wasser, um seine Füße zu waschen und die Füße der Männer, die bei ihm waren. Das geht ja ganz wie in Johannes 13, wo der Herr Jesus das Gleichnis gibt, ja, mit der Fußwaschung. Und es wurde ihm zu essen vorgesetzt, aber er sprach, ich will nicht essen, bis ich meine Worte geredet habe. Also dieser Mann ist fantastisch. Und er ist ja der Stellvertreter von Isaak. Der sieht, was ist mein Auftrag. Und ich lasse mich nicht einfach jetzt durch irgendwelche Vergnüglichkeiten da behindern. Ich muss meinen Auftrag muss ich erfüllen. Und er will also nicht warten, bis so Gemütlichkeit und Entspanntheit da ist. Er will gleich mit der Sache. Und er sprach, rede. Da sprach ihr, ich bin Abrahams Knecht und der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, sodass er groß geworden ist. Und er hat ihm Kleinvieh gegeben und Rinder und Silber und Gold und Knechte und Mägde und Kamele und Esel. Jetzt beginnt er zu erzählen. Er kann etwas erzählen. Er sagt nicht, ich habe einen gesehen, die sieht toll aus und das wäre wohl die richtige für Isaak. Nein, der kann erzählen, was da alles gegangen ist. Und übrigens erklärt er hier, wie es um Abraham steht und damit auch um Isaak. Er macht hier deutlich, wie wir noch gleich sehen werden, wer Isaak ist und wie seine Situation ist. Und dass er mehr als nur in der Lage ist, eine Ehe zu führen und Familie zu haben. Ja, ich meine, hätte ja sein können, dass er mittellos ist und denkt, irgendwie geht das schon. Ja. Aber in den Sprüchen heißt es 24, Vers 27, bestelle draußen deine Arbeit. Können wir mal schauen? Es muss auch eine wirtschaftliche Grundlage da sein, um zu heiraten. Man kann nicht einfach drauf los heiraten. 24, Vers 27, besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld. Danach magst du dann dein Haus bauen. Das ist eine gute Empfehlung. Eben sich eine Grundlage aufbauen und nicht denken, jetzt muss ich heiraten und das ist alles noch nicht da. Und es funktioniert einfach nicht. Und darum ist es auch empfehlenswert, Studium abzuschließen und eine Arbeit zu haben und dann das Haus bauen. Und so kann ich erzählen, die Situation ist so, Gott hat gesegnet. Und dann Vers 36, und Sarah, die Frau meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren. Jetzt spricht er über den Sohn. Um den geht's ja, über die Herrlichkeit des Sohnes. Einen Sohn geboren, nachdem sie alt geworden war. Und er hat ihm alles gegeben, was er hat. Wow. Alles, was Abraham hatte, das war ein Fürst Gottes. So wird er genannt in 1. Mose 23 von den Hethitern. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Also nicht nur ein Fürst, sondern ein Fürst Gottes. Die Hethiter hatten erkannt, das ist ein Mann, der lebt in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Ja, und dieser Sohn, er hat ihm alles gegeben, was er hat. Da spricht er über die Herrlichkeit des Sohnes. Und mein Herr hat mich schwören lassen. Und noch etwas, er sagt aber nicht, schau, Abraham, das war ein fantastischer Geschäftsmann. Und der hat einen drauf gehabt. Und darum, das ist gelaufen. Nein, er sagt, Gott hat ihn gesegnet. Gott hat ihn groß gemacht. Nicht Abraham sich selber, sondern es geht hier um die Ehre Gottes. Das ist ganz wichtig. Vers 37, und mein Herr hat mich schwören lassen und gesagt, du sollst meinem Sohn nicht eine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern zum Haus meines Vaters und zu meiner Familie sollst du gehen und meinem Sohn eine Frau nehmen. Man beachte, obwohl die Bibel ja immer knapp ist in der Beschreibung, eben nicht diese epische Breite, wie wir sie aus der deutschen Literatur kennen, sondern knapp nur das Wichtige. Es ist der Grundsatz aus dem Buch der Sprüche und des Predigers, dass der Weise wenig Worte macht. Ist nicht ein Schwätzer. Und Gott spricht auch so in seinem Wort zu uns. Aber warum wird jetzt das nochmals wiederholt im Detail? Wir haben doch das schon vorher gesehen in der Vorbeschreibung, ja? Es wird nochmals alles wiederholt, weil das so wichtig ist, um uns zu zeigen, der Knecht kann erzählen, wie das gegangen ist mit der Führung Gottes. Ja, man muss sich vorstellen, da hat mir einer mal erzählt, aber das war natürlich vor Jahrzehnten, das kann man heute sich nicht mehr denken, das war vor langer Zeit, aber da hat mir ein Bruder aus Deutschland erzählt, in Schwelm war das, da kam ein Mann an die Türe und sagte zu der Familie dort, ich würde gerne eine ihrer Töchter heiraten. Und dann sagt er, das geht aber nicht so. Ja, wirklich, ich will eine heiraten. Was soll das? Also, aber dieser Knecht kann erzählen, wie der Herr geführt hat und wie das genau gegangen ist, was die Grundlage ist und was eben nicht geht, was ein Anliegen war, keine von den Ungläubigen, sondern... Und das erzählte alles. Sondern zum Haus meines Vaters, Vers 38, und zu meiner Familie sollst du gehen und meinem Sohn eine Frau nehmen. Und ich sprach zu meinem Herrn, vielleicht wird alles wiederholt. Wird die Frau mir nicht folgen? Da sprach er zu mir, der Herr, vor dessen Angesicht ich gewandelt bin, wird seinen Boten oder seinen Engel, das ist der Herr Jesus, der ewige Gott, seinen Engel mit dir senden und gelingen zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn eine Frau nimmst aus meiner Familie und aus dem Haus meines Vaters. Er spricht auch über diese Glaubensüberzeugung, die dahinter steckt. Wenn du zu meiner Familie kommst, dann sollst du von meinem Eid entbunden sein. Und wenn sie sie dir nicht geben, so bist du von meinem Eid entbunden. Aha. Also die menschliche Verantwortung bleibt. Da war Gottes Ratschluss und Gott hat bestimmt, ja, wir haben das Wort bestimmen gefunden in Vers 14, dass es diejenige sei, die du für deinen Knecht, für Isaak bestimmt hast. Und trotzdem wird hier gesagt, wenn sie sagen nein. Und das ist ganz wichtig, wenn ein junger Mann eine junge Frau fragt und sie sagt nein, ja, dann muss er nicht sagen, ja, weißt du, der Herr hat mir das ganz klar gesagt, du musst ja sagen. Das geht gar nicht. Nein, das ist eine Willensentscheidung. Und es ist ganz wichtig, dass eine junge Frau überzeugt selber ja sagt und nicht einfach, ja, da hat mir das so überzeugend gesagt. Das muss ja richtig sein. Aber wenn die dann später Probleme haben miteinander, und das werden sie haben, das gehört zu jeder Ehe. Man muss ja Probleme lösen und das hängt damit zusammen, dass wir eben Ehe leben nach dem Sündenfall. Ja, das ist nicht das gleiche wie im Paradies. Vor dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall. Und jetzt nochmals, wenn die miteinander Probleme haben und dann sagt sie, weißt du, ich habe ja nie gewollt, du wolltest. Ja, aber dann muss man sagen, weißt du, du warst so überzeugt. Und du warst so überzeugt. Aha, ja, das war meine Willensentscheidung. So, und jetzt zusammen. Um jeden Preis zusammen. Ja, das ist ganz wichtig. Also der Wille muss da sein auf beiden Seiten. Und das ist eine freie Entscheidung. Man darf nicht jemanden versklaven und den Willen irgendwie binden. Das geht überhaupt nicht. Wenn sie dir nicht geben, so bist du von meinem Eid entbunden. Aber eben, es war klar, also zurückbringen, das geht nicht. Also diesen geistlichen Stand verlassen, das geht nicht. Und weiter, Vers 42, so kam ich heute zu der Quelle und sprach, Herr, Gott meines Herrn Abraham, wenn du doch Gelingen geben wolltest zu meinem Weg, auf dem ich gehe, siehe, ich stehe bei der Wasserquelle. Merken wir immer die Wasserquelle, die Wasserquelle, die Wasserquelle. Möge es nun geschehen, dass die Jungfrau, die herauskommt, um zu schöpfen und zu der ich sagen werde, gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken und die zu mir sagen wird, trinke und auch für deine Kamele will ich schöpfen, dass sie die Frau sei, die der Herr für seinen Sohn, für den Sohn meines Herrn bestimmt hat. Jetzt wird das wiederholt, wie er gebetet hat. Warum? Weil Gebet so wichtig ist. Und darum ist es so wichtig zu sehen, und bei Jakob, da war das Gebet nicht da. Und es ging schief. Ganz wichtige Belehrungen, die wir hier sehen. Und nochmal wird klar gemacht, der Herr hat also bestimmt. Und das ist wichtig, weil ich habe das oft erlebt mit jungen Leuten heute, die sagen, ich glaube nicht, dass Gott eine bestimmt hat. Sondern ich glaube vielmehr, dass es mehr Möglichkeiten gibt und man muss einfach irgendwie wählen. Ja, aber hier steht, bestimmt. Und wir sehen auch im Grundsatz, im Schöpfungsbericht, eben wie Gott geplant hat, bevor Adam merkte, dass ihm was fehlt. Ja, da hat Gott gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott hat dafür gesorgt. Einen ganz bestimmten Menschen gemacht für ihn. Und daran müssen wir festhalten. Und darum erzählt er das hier noch einmal so klar. Vers 45, ich hatte in meinem Herzen noch nicht ausgeredet. Siehe, da kam Rebekka heraus mit ihrem Krug auf ihrer Schulter und sie stieg zur Quelle hinab und schöpfte. Da sprach ich zu ihr, gib mir doch zu trinken. Und schnell, er beschreibt das wieder, wie es war, schnell ließ sie ihren Krug von ihrer Schulter herab und sprach, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. Und ich trank, und sie tränkte auch die Kamele. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Und sie sprach, die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den Milka ihm geboren hat. Und ich legte den Ring an ihre Nase und die Spangen an ihre Arme. Und ich verneigte mich und warf mich nieder vor dem Herrn. Und ich pries den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geleitet hat, um die Tochter des Bruders meines Herrn für seinen Sohn zu nehmen. Also auch da beschreibt er wieder, wie er dann angebetet hat, weil er gesehen hat, Gott hat wirklich eingegriffen. Und übrigens dieser Ausdruck, der rechte Weg, ist wörtlich auf Hebräisch Derech Emet, das heißt der Weg der Wahrheit. Der Weg der Wahrheit. Das ist so das Gegenteil von dem Weg der Lüge. Später von Jakob. Ja? Sein Leben war ungeordnet und es kam dann auch ungeordnet. Aber der Weg der Wahrheit, das ist eben der rechte Weg. Und wieder die Leitung Gottes. Das Wort geleitet ist ganz, ganz wichtig, muss man sich anstreichen in der Bibel. Und dann sagt er Vers 49, und nun, wenn ihr Güte und Treue an meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir mit. Und wenn nicht, so teilt es mir mit und ich werde mich zur Rechten oder zur Linken wenden. Er lässt die freie Entscheidung. Er kann erzählen, wie das war und was ihn völlig überzeugt hat, aber das heißt nicht, jetzt müsst ihr, jetzt habt ihr gesehen, es ist völlig überzeugend, oder? Klar? Nein. Sagt mir, was ihr dazu zu sagen habt. Aber es ist wichtig, er kann also erzählen über die Führung Gottes. Und das ist schon auch wichtig. Ich meine, man muss sich ja überlegen, wie das so ist für einen Vater und auch für eine Mutter. Da kommt ein junger Mann und möchte nicht irgendeine unserer Töchter, sondern eine ganz bestimmte. Und ich habe das so erlebt, wir waren da am Teich in Singapur und der junge Mann sagt, darf ich sie heiraten? Und dann sagte ich nicht einfach, ja, toll, endlich kommt einer. nein. Und ich sagte, ja, wie bist du zur Überzeugung gekommen, dass sie die Richtige ist? Und dann erzählt er mir, wie das war und wie das begonnen hat und wie er gebetet hat und wie, ja, Er konnte erzählen. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, wenn einer kommt und sagt, ja, die sieht einfach so toll aus. Ja, das geht ein paar Jahre und dann, ja, Blumen verwelken. Ja, und das ist keine Basis. Gut, es gibt auch solche, die verwelken irgendwie nicht. Das gibt's auch. Aber das weiß man ja nicht im Voraus, ja? Wusste ich auch nicht. In meinem Fall, als ich damals meinem künftigen Schwiegervater und der Schwiegermutter einen Brief geschrieben habe. Und zwar bevor ich mit ihr gesprochen habe. Und zwar war es mir wichtig, ich wollte sie nicht verletzen, wenn irgendein Grund da war, dass es nicht gehen könnte. Und dann schon irgendwie etwas auslösen und ich wollte zuerst klären über die Eltern, ob die Situation so ist, dass... Aber das war nicht ein Zweizeiler. Und schon gar nicht ein WhatsApp. Gab's ja gar nicht. Aber nein, das war wirklich handgeschrieben. Und ja, ich habe versucht, schön zu schreiben, ja. Will was heißen bei Männern. Und aber eben, man muss erklären, wie war's. Und das macht er hier. Der kann wirklich aus dem Glaubensleben heraus erzählen, wie das gegangen ist. Und jetzt Vers 50, ist so fantastisch. Da antworteten Laban und Betuel. Jetzt endlich kommt der Vater auch auf den Plan. Im Haus drin, da sitzt er irgendwo, ja, oder liegt. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, von dem Herrn ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Die sind platt. Die sind wirklich. Und die benutzen jetzt hier, Herr, das Wort Jahwe. Diese Familie kennt den wahren Gott der Bibel. Ja? Und sie müssen sagen, das ist von dem Herrn ausgegangen. Was sollen wir Menschen dazu sagen? Das ist ja ganz klar, das ist alles Führung des Höchsten. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und zieh hin. Und sie sei die Frau des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Von Rebekka steht immer noch nichts. Aber ich meine, man muss natürlich dabei gewesen sein und geschaut haben, wie diese Frau, die sich vorher so aufgeführt hat am Brunnen und dann mit dem Holen und so weiter, was in ihr vorgegangen ist. Ja? Da muss man nicht lange fragen. Das sieht man, ja. Aber es wird schon noch klarer. Also die sagen als Familie, nehmen sie und zieh hin und sie sei die Frau des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Das ist ein Wort Gottes, dieser Eheplan. Der Herr hat geredet. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da beugte er sich zur Erde nieder vor dem Herrn. Jetzt betet er wieder an. Also es ist ein wunderbarer Mann, ein so geistlicher Mann. Und wir werden gleich sehen, und er konnte Isaak, der selber auch ein tief geistlicher Mann war, gut vertreten. Er betet Gott an, gibt ihm die Ehre. Und der Knecht zog silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Ja, sie wird die Frau eines Fürsten werden. Und jetzt gibt er ihr fürstliche Kleidung. Und noch mehr Gold, ja? Und auch Silber. Gold spricht von der Herrlichkeit Gottes. Der älteste Freund von Hiob, Hiob 4, Vers 1, heißt Eliphas. Mein Gott ist Feingold. Und Silber ist in der Bibel immer ein Bild der Erlösung. Kesef heißt nämlich Silber und auch Geld. Der Kaufpreis, um frei zu kaufen, das ist eben Silber. Vom Namen her schon. Und jetzt heißt es weiter, gab sie Rebekka und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Jetzt kriegt der Laban auch was. Und die Mutter auch. Ja, die hat jahrelang diese Rebekka auferzogen. Die ist nicht einfach so geworden. Ja? Da steckt eine Leistung, eine Lebensleistung der Mutter dahinter. Die wird auch belohnt. Und sie aßen, jetzt kommt's doch, die Gemeinschaft. Und sie aßen und tranken, doch viel schöner, jetzt ist alles klar. Und sie aßen und tranken, er und die Männer, die bei ihm waren. Da sehen wir, dass also noch eine Gesandtschaft mit ihm war. Und übernachteten. Eine Übernachtung in Mesopotamien, in Nahor. Und am Morgen standen sie auf. Und er sprach, entlasst mich zu meinem Herrn. Da sprachen ihr Bruder und ihre Mutter, lass das Mädchen einige Tage oder 10 bei uns bleiben. Danach magst du ziehen. Der ist so zielgerichtet. Jetzt ist alles klar. Warum noch warten? Ja, wenn die Voraussetzung da ist, eben um einen Verlobungsantrag zu machen, einen Heiratsantrag zu machen, und eben die wirtschaftliche Grundlage ist da, und dann ist die Sache klar, es ist ein gegenseitiges Versprechen, warum noch warten? Und warum eine lange Wartezeit kann nämlich auch Gefahren, moralische Gefahren mit sich bringen. Und wir haben gesehen, das wurde ja so betont in Vers 16. Und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, aber nicht Punkt. Das gibt's sehr oft heute. Aber der Punkt, und da heißt es, sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau. Die hat sich rein erhalten. Und die war würdig, ein solches Hochzeitskleid zu haben, wie die Braut in Offenbarung 19, mit dem weißen Hochzeitskleid. Ja? Und nicht ein Dalmatinerkleid. Ja, ich mag mich erinnern an eine Hochzeit. Die Braut war draußen und viele Leute, da die Kirche. Und dann ein Mädchen mit der Mutter, die gehen da vorbei. Und dann sagt das Mädchen, Mami, wieso hat die Frau so ein weißes Kleid? Mutti, warum hat die Frau so ein weißes Kleid? So ein weißes Kleid? Dann sagt sie, ja weißt du, früher war das so, dass man eben gewartet hat bis zur Heirat und das Weiß soll die Reinheit ausdrücken. Ich habe das so gehört, ja, als da auf der Straße stehend, es war so etwas Wehmütiges drin. Ja, aber das ist hier so, eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt. Also kein Mann hatte Geschlechtsverkehr mit ihr, das heißt das auf Hebräisch. Eine Jungfrau, im Hebräischen steht hier Alma. Das ist das gleiche Wort wie in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Eine Jungfrau sollte einmal den Messias gebären, als Wundergeburt. Ja, und so wie Isaac hatte auch eine Wundergeburt, aber nicht durch eine Jungfrau, aber eben das gleiche Wort, Alma, und noch mehr. Das Wort heißt nicht einfach jungfräulich. Das wäre im Hebräischen das Wort Betula. Das ist das typische Wort für jungfräulich oder Jungfrau. Und ich habe einmal mit einem orthodoxen Juden ein Gespräch gehabt, das war in Zürich Enge, und der Michael sagt mir, weißt du, das ist nicht richtig übersetzt, Alma, Jungfrau in Jesaja 7. Das müsste Betula sein. Ja, und jetzt, was macht man jetzt, wenn man so mit Juden spricht? Der sagt, Betula, das ist nicht eine Jungfrau. Nun, da muss man erklären, das Wort Alma kommt 7-mal vor in der Bibel. Und jedes Mal ist eine Jungfrau im Zusammenhang. Und dann kommt dazu, Alma kommt von der Wurzel Alam. Und im Arabischen, Alama heißt Begehren haben, sich zu verheiraten. Also, die Alma ist eine Jungfrau, die aber reif ist, die ist heiratsfähig. Das ist nicht ein Mädchen, das gar noch nicht an Heiraten denken kann und damit mit ihrem Freund über den Schulhof schlendert. Ja? Und ein gläubiger Junge schaut zu und meine Eltern sagen, ich muss warten. Ja, es lohnt sich. Denn die gehen da über den Schulhof, aber wie lange das zusammen bleibt, das ist ein ganz anderes Thema. Eine nach der anderen und dann kommt vielleicht mal eine Heirat, wenn überhaupt. Und es ist so, man verliert die Bindungsfähigkeit. Und wer bereit ist zu warten, der hat die größte Bindungsfähigkeit. Und das Eingehen in die Ehe ist so etwas Aufregendes und Spannendes. Aber nur der Anfang, das geht nämlich weiter. Wer hätte gedacht, dass es dann nach Jahrzehnten viel schöner wird als in der Hochzeitsnacht. Ganz anders. Also eben, es ist so etwas Aufregendes, hineinzugehen in die Ehe, aber eben, es lohnt sich zu warten. Und es lohnt sich da einen Kampf, entschiedenen Kampf aufzunehmen, um das beizuhalten. Sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und jetzt sehen wir, aber jetzt ist es klar, da muss man nicht noch lange warten und sich vielleicht dadurch sogar in Gefahr bringen. Ja, wenn die Sache klar ist, und darum sagt der Knecht, entlasst mich, eine Übernachtung. Die sagen, ja, wenigstens ein paar Tage noch dazu oder 10 Tage. Nein, sofort zurück. Wie war das bei Jakob? Der ging, da blieb er 20 Jahre im Ausland. Und es waren traurige Jahre, verlorene Jahre, muss man irgendwie sagen, bis er dann ins verheißene Land wieder zurückkam. Aber der sagt, nein, sofort. Am nächsten Morgen will er gehen. Es ist fantastisch. Eine Übernachtung und dann gehen sie heim. Und er weiß natürlich, Isaac, der wartet zu Hause. Er sprach aber zu ihnen, haltet mich nicht auf, da der Herr gelingen, ich sage mir wieder das Wort gelingen, muss man anstreichen, gegeben hat zu meiner Reise. Aber wichtig ist, dass natürlich, dass die Reise auf dem Weg des Herrn ist und nicht irgendwo weg. Ja? Meine Reise, aber auf dem Weg des Herrn. Entlasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Und sie sprachen, lasst uns das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Also es war einfach klar, dass sie will. Aber jetzt geht es noch darum, dass, ob sie auch so schnell gehen will. Und wir wissen, die hat ja eine starke Beziehung zur Mutter. Ja, da muss man sich lösen. Nicht nur der Mann muss sich lösen, Vater und Mutter verlassen, 1. Mose 2, Vers 24, ist ganz wichtig, sondern auch die Tochter. Und dann kann man das vermeiden, dass dann die Schwiegermutter sagt, und hier kommen diese Vorhänge hin, und übrigens das Kind, das könnt ihr doch nicht so anziehen, das muss man so anziehen. Das geht nicht, man muss sich lösen. Und jetzt fragen sie. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Und sie sprach, ich will gehen. Auf Hebräisch ist es noch viel schöner. Es ist nur ein Wort. Elech. Ist klar. Das heißt, ich will gehen. Es ist so kompakt ausgedrückt, nicht wahr? Ich will gehen. Und sie entließen ihre Schwester. Das ist Entschlussfähigkeit. Sie entließen Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams und seine Männer. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, der Segen der Familie ist auch wichtig. Man muss doch wissen, man heiratet nämlich nicht nur eine Person, sondern man heiratet die ganze Verwandtschaft mit. Das ist eben die Sache. Aber wenn da der Segen kommt, ist das natürlich wunderbar. Das ist eine wichtige, hilfreiche Basis und Unterstützung. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 1000 mal 10.000 und deine Nachkommenschaft besitze das Tor seiner Feinde. Und Rebekka machte sich auf mit ihren Mägden. Die nehmen ein paar Mägde mit. Und die Amme? Und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Isaac aber war von einem Gang zum Brunnen Lachai Roi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens oder im Land des Negevs. Interessant. In 1. Mose 23, da sehen wir Abraham in Hebron, ja, nördlich. Und wir sehen, dieser 40-jährige Isaak, der war nicht mehr zu Hause. Der hat Wohnsitz genommen im Negev unten. Und zwar bei diesem Brunnen, wo der Engel des Herrn, also der Bote des Herrn, der Sohn Gottes, Jahwe selbst, Hagar begegnet ist. Und sie gesagt hat, er sieht mich. Lachai heißt der Lebendige, Roi, der mich sieht. Und es heißt dort, Hagar war damals auf der Flucht, ein verlorenes Schaf, und dann heißt es, und der Engel des Herrn fand sie an der Wasserquelle, auf dem Weg nach Sur. Und das ist dieser Brunnen Lachai Roi, wo der gute Hirte das verlorene Schaf Hagar gefunden hat. Und dort wohnte Isaak. Und er war gerade da auf einem Gang zum Brunnen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak ging hinaus, um auf dem Feld zu sinnen, beim Anbruch des Abends. Der ging so hinaus, um nachzudenken. Und er hatte nicht so Stöpsel in den Ohren, ständig Unruhe. Der konnte hinausgehen, und das war offensichtlich seine Gewohnheit, um nachzudenken und zu beten. So ein geistlicher Mann. Und er dachte an die Zukünftige. Das war ihm ein Gebetsanliegen. Und zu sinnen auf dem beim Anbruch des Abends. Und jetzt kommt's, also das haut einen um. Und er erhob seine Augen und sah. Und siehe, Kamele kamen. Von Weitem. Aber er sieht 10 Kamele, die Männer, der Knecht, da sind mehr Leute dabei. Da sind mehr Leute dabei. Sie kommt. Man muss sich vorstellen, diese Aufregung. Sie kommt. Siehe. Also der Heilige Geist tut das Wort siehe hinein für den Leser. Das heißt immer, jetzt musst du ganz besonders aufpassen. Immer wenn siehe heißt in der Bibel. Pass auf, was jetzt kommt. Ja, er erhebt seine Augen und sieht und sah. Und dann der Leser. Und siehe, Kamele kamen. Muss man sich richtig vorstellen, die Kamele. Und Rebekka erhob ihre Augen und sah Isaak. Das ist der erste Moment, wo der Augenkontakt in dieser Beziehung jetzt wirklich stattfindet. Das war ja eine spezielle Beziehung, ja? Augenkontakt. Erhob ihre Augen und sah Isaak. Und sie sprang vom Kamel herab. Das hat ihr umgehauen, als sie den Mann dort gesehen hat. Also ich meine, 1000 Kilometer mit dem Kamel. Ich sage, nur schon Kamel ausritt. Das ist so etwas Lästiges. Und ich meine, die Kamele, die gehen ja nicht wie ein Pferd. Es ist viel schöner zu reiten. Ja? Aber da die zwei Beine und die zwei. Und dann geht es. Und das macht weh. Also, und die hat das 1000 Kilometer gemacht. Jetzt sieht sie den. Die springt vom Kamel. Ja, also es ist lieber, man wartet, das Kamel geht dann runter, ja, auf die Knie und dann, oh, und es tut alles so weh. Aber das zeigt etwas über den Charakter. Wie war das mit dem Wasserkrügen? Und jetzt springt die einfach vom Kamel runter. Die ist hin und weg. Sie sagt, wer ist der Mann, der uns da auf dem Feld entgegenkommt? Und der Knecht sprach, das ist mein Herr. Dann nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Die hat nicht ständig einen Schleier an. Es war keine Muslimin. Aber der Schleier hat eben die symbolische Bedeutung von ich entziehe mich den Blicken aller Männer, ich bin reserviert für diesen einen. Das soll symbolisch ausgedrückt werden. Darum hat auch die jung verheiratete Braut im Hohenlied, Kapitel 4, einen Schleier an. Und Salomo beschreibt die Schläfen hinter ihrem Schleier. Reserviert nur für diesen einen. Und sieht man diese Entschlossenheit. Diese Frau hat Ja gesagt zu diesem Weg. Und sie sagt, das ist der und nur der. Und darum erkläre ich manchmal bei Hochzeiten, wenn ich die Trauung halten muss, dann sage ich, die haben sich da nach dem Standesamt noch einmal in der Kirche oder in dem Saal das Ja-Wort gegeben. Und dann, es gibt ja immer Leute, die keine Christen sind und die schlafen ein. Also mehr als 20 Minuten, das geht nicht. Und sagt man so in der weltlichen Pädagogik. Aber in der Gemeinde ist man sich gewohnt, 1 Stunde, 2 Stunden, kein Problem, ja. Und ich hoffe, es geht euch jetzt auch noch so. Aber ja, nicht etwa so, wie Alexander Seibel sagt, nach meiner letzten Predigt war das Volk total erledigt. Nein, eben. Und jetzt sehen wir also hier diese Entschlussfähigkeit bei ihr. Ich bin nur bestimmt für ihn und es gibt keinen anderen. Und das erkläre ich, jetzt habt ihr einander Nein gesagt. Und dann erwachen eben die Leute in der Kirche. Was? Also so etwas Komisches habe ich jetzt auch noch nie gehört, ja? Ja, ihr habt Nein gesagt zu allen anderen. Sage ich zu dem Mann. Eben, du hast viele Mädchen und junge Frauen gekannt in deinem bisherigen Leben und du hast allen jetzt eine Absage gemacht und dich nur für sie entschieden. Und du wirst noch andere kennenlernen. Aber dieses Ja, jetzt war ein Nein zu allen, die du noch kennenlernen wirst. Und dann für die Frau das Gleiche. Ja, das meint das mit dem Schleier. Das ist eine so wunderbare Symbolik. Und dann heißt es, und der Knecht erzählte Isaak alle Dinge, die er ausgerichtet hatte. Der konnte dort erzählen über Glaubenserfahrung, auch jetzt hier. Wunderbar, jetzt beginnt das so richtig. Und dann heißt es, und Isaak führte sie in das Zelt seiner Mutter Sarah. Der hat das Zelt also von Hebron mitgenommen, in den Negev, dort aufgestellt, wenn sie kommt. War schon bereit. Und er nahm Rebekka. Rebekka nehmen, das heißt auf Hebräisch heiraten. Lakach nehmen, Isha, Frau, das heißt heiraten. Das kommt ja immer wieder vor in der Bibel. Er nahm Hagar. Ja, und dann meinen manche, das war ein Konkubinat. Nein, es war falsche Polygamie, aber er hat sie geheiratet. Das war ein Heiratsbund. Und da muss man sich also merken, nehmen eine Frau, das heißt heiraten. Also, und er nahm oder heiratete Rebekka. Da wird ein offizieller Bund geschlossen, der auch in der Gesellschaft gilt als Ehebund. Und so wurde sie seine Frau, so kann man übersetzen, als Folge daraus heraus. Er heiratete Rebekka und so wurde sie seine Frau. Und er hatte sie lieb. Ich weiß nicht, warum die Elberfelder hier übersetzt haben, lieb haben. Das ist viel zu schwach. Das ist das normale Wort für lieben. Ja? Er liebte sie. Das war eine Liebes-Ehe von Anfang an. Und beide waren völlig überzeugt. Und Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Die Mutter war ja 3 Jahre vorher gestorben. Kann man ausrechnen mit den alten 127 und dem Alter von Isaak, hier 40. Ah, und er war ja 37 zur Zeit des Todes. 3 Jahre ist her. Und hat ihn immer noch belastet. Er hatte eine sehr enge Beziehung zur Mutter. Gut, sie hatte ihn 5 Jahre gestillt. Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben, nicht wahr? Und darum hat Ismael ja gelacht über ihn. Man muss sich vorstellen, eine 95-Jährige, die immer noch den 5-jährigen Sohn an der Brust, die kann den nicht mehr loslassen. Ja, was ist ein Unterschied zwischen einer jüdischen Mama und einem Rottweiler? Beide lassen nicht mehr los, wenn sie mal zugewissen haben. Ja, und es war schon eine enge Beziehung da, aber wirklich, er hat sich von der Mutter gelöst, tröstete sich über den Tod und hat wirklich eine Beziehung zu Rebekka begonnen aufzubauen. Und dann, wenn man die weitere Geschichte liest, 20 Jahre haben sie keine Kinder. Oh, was vielleicht doch nicht die richtige Ehe. Ja, das kann wirklich belasten. Eine junge Frau, die sich so gesehnt hat, einmal Kinder zu haben, und es kommt keine. Und dann lesen wir in den weiteren Versen, ich muss jetzt zum Schluss kommen, Isaak betet für Rebekka. Es gab keine Gynäkologen. Betet. Und sie wird schwanger. Bekommt Zwillinge. Aber die Ehe entwickelt sich nicht gut. Sie beginnt sich an Jakob zu hängen und er an Esau. Und zwar, er, dieser geistliche Mann, Mann des Gebets, findet Wildbret so fantastisch. Der ist bereit, dem Falschen das Erstgeburtsrecht zu geben, obwohl Gott gesagt hatte, der Jüngere soll es bekommen. Ist wirklich, er hat nicht mehr den Durchblick, aber zu dem Zeitpunkt ist er auch blind an seinen Augen. Er sieht kaum mehr. Kann also nicht mehr wahrnehmen. Und er war geistlich blind geworden. Das ist eine Entwicklung. Also ein guter Anfang ist nicht die Garantie, dass es gut weitergeht. Man muss wirklich jeden Tag wieder neu mit dem Herrn leben wollen und nach seinem Wort gehen wollen und schauen, dass die Ehe sich nicht eben so entwickelt, dass die Beziehung nicht mehr brennt und dann hängt man sich an die Kinder. Das ist nicht der gute Ersatz. Und dann schließlich gibt Rebekka den Rat, wie er Vater Isaak reinlegen kann. Das ist unglaublich. Diese Frau, die so geistlich und entschieden und klar und wirklich eine tüchtige Frau nach Sprüche 31 war, das ist keine Garantie, dass es gut endet. Und darum ist uns das alles aufgeschrieben, um uns zu warnen. Wenn man gut anfängt, dann muss man gut weiterfahren. und mit dem Herrn wirklich vorangehen und leben, sonst kommt es schlecht heraus. Und jetzt wirklich, wirklich zuletzt noch, wir haben gesehen, Isaak, der musste geopfert werden im Land Moria. Das ist der Ort, wo auch der Herr Jesus später auf Golgatha starb. Und er kam, Abraham bekam ihn gleichsam aus den Toten wieder zurück. Und dann geht der Knecht und holt für ihn die richtige Frau. Es ist ein Hinweis auf Jesus Christus, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und der Heilige Geist wurde gesandt in diese Welt, so steht es in Johannes 16, um die Welt zu überführen von Sünde. Und all die Sünder, die umkehren und an Jesus Christus glauben, die bilden zusammen die Braut Christi. Und Paulus sagt in 2. Korinther 11, ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau den Christus darzustellen. Also, diese Suche von dem Knecht ist ein prophetischer Hinweis auf den Heiligen Geist, der eben die Gemeinde sammelt und bis es dann zur Zuführung kommt bei der Entrückung, dort der Jesus, wenn er kommt, um die Gemeinde zu holen und die Gemeinde geht ihm entgegen. Und dann die Hochzeit im Himmel, Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Und jetzt könnte man noch viel, 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 viel mehr Details dazu sagen. Aber warum sage ich das noch? Das ist ganz wichtig, weil es zeigt, die Ehe ist nicht nur einfach ein schöner Gedanke, den Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, 1. Mose 1 und 2, sondern das war von Anfang an eine prophetische Absicht, dass eigentlich die Einrichtung Ehe, ein Mann und eine Frau, sollte eine Vorabschattung sein von dem Geheimnis Gottes über Christus und seine Frau nach Epheser 5. Und das war ein Geheimnis von Ewigkeit her, verborgen in Gott und erst dann neutestamentlich geoffenbart. Und das soll durch die Ehe dargestellt werden. Das heißt also, jeder und jede, die heiraten, die müssen sich im Klaren sein, wir sollen durch das, wie wir miteinander umgehen und miteinander leben und einander lieben und uns einander hingeben, ein Abbild sein von Christus und seiner Gemeinde. Das gibt dem Eheleben so einen erhabenen Aspekt. Und natürlich, Christus, wie er das gemacht hat und sich selber hingegeben hat in Liebe, es ist irgendwie unerreichbar. Aber eben, wir brauchen einen hohen Maßstab, dem wir nachzustreben haben. Und das bringt Energie und Überzeugung und Zielgerichtetheit ins Leben. Wollen wir hier schließen.